So, guten Morgen zusammen. Wir stehen ja auf der Seite 116 und bei diesem längeren Text, wo wir dann nicht mehr weiterkamen, dieser 16,14, die Überwindung der bisherigen Ideale, wo er sagt, ja, Philosoph, Künstler, Heiliger. Und dann war ja bei dem ersten schon die Rede, dass er sagt, anstelle des Genies setze ich den Menschen, der sich selber den Menschen hinausschafft, der also über sich hinausgehen will, an die Stelle des Philosophen setzte ich den freien Geist, der dem Gelehrten, Forscher, Kritiker überlegen ist und über vielen Idealen noch leben bleibt, der ohne Jesuit zu werden, was er sich natürlich darunter vorstellt, ist nicht so ganz klar, was er mit Jesuiten meint. Also es haben ja, waren ja viele Leute beeindruckt von dieser scheinbar militärischen Disziplin, wo die zum Teil einfach, wenn man dann schon hört, dass der Chef General heißt, nicht? Aber Generalobra heißt ja nur Allgemeiner und sonst gar nichts. Nicht? Dass von dort her so dieser Gedanke drin saß, dass die besonders diszipliniert und papsttreu sind und so. Dass er ohne also in dieser Weise sich auf Gott zu beziehen, so könnte man auch sagen, der aber trotzdem also versucht, die unlogische Beschaffenheit des Daseins zu ergründen, eben während in der Moral ja, wir haben ja immer wieder schon gesagt, was hat er immer gegen die Moral, dass er mit unter Moral versteht, eine Herabminderung eigentlich der Lebensregeln, dass sich da ein einfaches Wohlverhalten verkündet, dass wir alle miteinander auskommen können.
Aber könnte das nicht auch deuten, dieser klösterliche Abstand, den es der Jesuiten, den es ja geschichtlich immer wieder gab, ja. Der dann einen anderen Blick erlaubt? Ähnlich, also er empfindet ja eher auch so ein klösterliches Dasein, um einen Abstand von der Welt.
Das gehört hinein, ja.
Zu bekommen.
Ja. Ja, mich überrascht trotzdem, dass Sie das so, also jetzt das so betonen, weil an sich diesen klösterlichen Abstand, der ist ja mehr in den anderen Orden, die Klausuren haben, nicht? Die im Kloster sind, während man ja die Jesuiten haben ja ihre Niederlassung nie Kloster genannt. Kloster kommt von Klaustrum, das Geschlossene, nicht? Die Klausur, also wohl Frauenorden erst recht, aber eben auch die Männerorden, da ja gerade für sich abgeschlossen sind, und da gibt es eine Pforte und da ist der Pförtner. Und zum Teil gibt es Sprechzeiten nur durch ein Gitter hindurch oder so etwas, während ja die Jesuiten von vornherein kein Chorgebet haben, die haben keine eigene Tracht, keinen Habit, sondern da heißt es, sie sollen sich so kleiden, wie sich die Priester kleiden im Land, die sind. Und eben dann, sie haben eine minimale Form von gemeinsamem Gebet, eben eine Besuchung des Allerheiligsten nach dem Mittagessen und so, aber keinerlei große Gemeinsamkeit, jedenfalls eine Messe, aber auch das muss nicht gemeinsam sein, sodass die gerade sich da unterscheiden nochmal davon in dieser Form so der Einzelkämpferei oder Arbeit. Das war ja das, was dann die Mary Ward übernehmen wollte für ihren Frauenorden, und das ging halt überhaupt nicht nach der damaligen Vorstellung, dass die sagen, es ist ja schon schlimm genug, dass es das bei den Männern gibt, nämlich bei den Jesuiten, und ein Orden reicht uns von der Sorte, aber dass jetzt obendrein die Frauen auch noch anfangen wollen, ohne Klausur und ohne Habit oder so, das kann ja nicht sein. Und deswegen ist er dann auf diese Schwierigkeiten gestoßen und war dann ja hier da am Anger bei den armen Schulmägden dann eingesperrt, nicht? Und durfte ja, wie gesagt, im letzten Jahrhundert durften die jahrzehntelang sie gar nicht als Gründerin benennen, die englischen Fräulein, bis das in den 80er Jahren also dann endlich durchkam. Und jetzt gibt es die ja als Gemeinschaften christlichen Lebens und sind ja dann auch bei den Katholikentagen oder so zusammen mit den Jesuiten, dann haben die ihren Platz da, wo sie ausstellen, ihre Sachen, wo man mit denen reden kann. Aber damals nicht. Das muss man da schon mitsehen.
Ja, und alles, was eben den freien Blick auf
die... Das schon, so ist es.
Erlaubt,
ja, das, so würde ich schon eher formulieren. Das ist es. Klar haben die von Anfang an mehr an Studien gemacht und länger als die anderen. Das ist ja auch so ein Dimension, die dort hineingehört, dass die eigentlich alle zwei Studien gemacht haben, nämlich einfach also die theologische Ausbildung, die schon länger und mit einem größeren Anteil an Philosophie als so die normalen Orden oder auch der Weltklerus. Und dann kommt ja nochmal ein eigenes Studium dazu, sei es, dass sie irgendwo Lehrer werden oder was sie machen, Sternwarte oder was immer ansteht, was dann nochmal extra gelernt hat, sodass von dort her die Ausbildung einfach länger dauert, die da hineingehört. Und das hat ihn schon beeindruckt dann. Dann spricht er den Schopenhauer an, natürlich, der das hier will und eben auch davon spricht, dass es einen Orden der Philosophen, der Künstler und der Heiligen geben soll mit einem neuen Ziel unserer Liebe und unseres Hasses, das muss man immer wieder dazu sagen, nicht? Und dann kommt schließlich der Wert nochmal des Irrtums und des Vergessens, und der Wert des Bösen und der Feindschaft, das hatten wir ja schon öfter, nicht? Dass er sagt, auch das Böse braucht man, wobei das zum Teil, finde ich, auch nochmal falsch ist. Also wir hatten das ja schon, dieses Wort von Mephisto, das sagt, ich bin ein Teil von jener Kraft, die stets das Böse will und stets das Gute schafft, wo man sagen muss, das Böse schafft überhaupt nichts Gutes, sondern anlässlich des Bösen können andere zwar Gutes tun, nämlich sie können verzeihen oder sie können andere daraus retten oder befreien, aber die böse Kraft selber tut nichts Gutes. Das ist aber so eine Vorstellung, die von dort her drin steckt, dass auf der einen Seite eben alles Leistende und Aggressive schon auf die Seite des Negativen gelegt wird. Und das haben sie im Talmud auch, wo dann vom rechten und vom linken Arm die Rede ist und von den verschiedenen Geistern, also dass diese Kraft des wirklich Durchsetzens, dass das eher dem Bösen zugeteilt wird und das Gute eher so als sanft und friedlich erscheint, was nicht wahr ist, sondern das Gute hat eigentlich die Kraft und die Wucht. Gutheit ist was anderes, das ist das Problem, wo nehmen wir die Worte her? Nicht? Wenn man sagt gutherzig oder gütig, das klingt schon alles bei uns so ein bisschen so weichlich. Und da ist nichts von dieser blendenden Entschiedenheit, dem Zorn oder so, ist nichts da, nicht? Das dahin gehört. Wenn metaphysisch Gott heißt Actus Purus, dann heißt das reinste Wirklichkeit. Wo wir dann im Deutschen dafür sagen müssten, wahrscheinlich schon Dynamik. Dynamik heißt ja eigentlich eher Möglichkeit. Und das gibt es in dem Sinn gar nicht in Gott, weil alle seine Möglichkeiten schon verwirklicht sind, um das so auszudrücken. Aber so müssten wir das eigentlich ausdrücken. Und demgegenüber so weit verbreitet die Vorstellung, gut sein heißt brav sein, nett sein.
Aber wurde nicht zum Beispiel jetzt in der Bibel sehr vernachlässigt von den praktizierenden Gläubigen, eben, dass die linke Hand nicht weiß, was die rechte tut und umgekehrt. Also solche Momente.
Ja. Das gehört auch hin. Ja. Ja, stimmt.
Da kommt man ja dann ja auch bei Goethe, vielleicht ist ja die wichtige Figur auch dieser, kann man gar nicht sagen, Figur, der Erdgeist.
Ja. Ja. So ist es. Nur was du eben, so ist es. Nicht? Und nicht, was wirklich hingehört, genauso. Ja. Eben, also das wäre anzusprechen, selbstverständlich. Und das geht eben so ein bisschen unter. Und deswegen macht er es jetzt so stark, dass er sagt, ich brauche auch diese sogenannten negativen und aggressiven Kräfte. Und da ist schon was dran. Das ist so eine Art der Abschleifung und der Einordnung und Unterordnung gibt, sodass Leute, die sehr eigenwillig sind und sehr geprägt, dass die es natürlich schwer haben. In den Klöstern, in den Orden, da passen besser Leute rein, die sich da so einordnen und das mitmachen, eher folgsam sind und so. So ähnlich wie zu Klassensprechern, ja auch nicht gerade die Wildesten gewählt werden. Also schon, da geht es in der Schule schon los und eher Leute, die so ein bisschen nett sind und so mit den Leuten umgehen. Deswegen im letzten Jahr ist ja ein Buch erschienen von dem Provinzial, der Herz-Jesu-Priester, Gott ist nicht nett. Hat er es genannt, wo er einfach das so schildert, er sagt, als Bauernbub aus dem Westfälischen, dann eben Theologie studiert und die ganzen Krisen, von denen er da schildert und schreibt oder so. Und das heißt einfach, bei Herder ist das erschienen. Nicht? Wilmers, der hat dann sich seine Doktorarbeiten sehr schön über Blondel gemacht, über die Spiritualität bei Blondel und hat jetzt dieses Buch eben geschrieben, Gott ist nicht nett. Nicht? Und so wie auch Lewis dann sagt, viele wünschen sich einen greisen Wohlmeiner. Sagt er im Himmel, also keinen Vater, sondern einen guten Großvater, dem es vor allen Dingen darum geht, dass die Leute sich amüsieren, dass es ihnen gut geht. Und ich immer sage, Gott geht es nicht darum, dass es uns gut geht, sondern dass wir gut sind. Und das geht zum Teil nur um den Preis, dass es einem nicht gut geht. nicht, dass diese Dimension damit hineinkommt. So ist es. Dave war ein ganz klassisches Beispiel. Der war so aufmüpfig und so schwierig, dass man ihn ja auch erstmal von den letzten Gelübden zurückgestellt hat und so. Das hat ja dann der Pater, der hinterher noch hier gewohnt, der hat ihn dann im Gefängnis besucht noch. Ja, fällt im Moment nicht ein. Ich habe richtig so auf der Zunge den Namen. Ich kenne ihn ja gut noch. Da hat er dann nachträglich die Gelübde doch noch ablegen dürfen, weil er wirklich ein sehr unbequemer und schwieriger Mann war. Also da ist schon was dran, dass er von dort her sagt, das gehört mit hinein in die Auseinandersetzung und kommt gleich zu Gott. So ist es, ja, eben, er war schon, er saß da schon ja in der Todeszelle. Und der Provinzial damals hat ihn. Ja, nee, der ist selber nicht. Ja, der war es nicht, denn der war versteckt im Keller in Pullach. Das wusste nur der alte Bruder Manal, wo der da war. Den habe ich auch noch kennengelernt. Also der saß unten da im Kohlenkeller und musste sich verstecken, weil der da schon in den Kreis mit hineingehörte. Nein, es war Herrschaftszeit. Vielleicht fällt er mir im Laufe des heute noch ein. So ist es spätestens dann. Also mit von, das ist ein Anleger gewesen. Der Pater war dann lange Rektor eben. Der hat in Lateinamerika hat er so Schulwesen aufgebaut und so Geschichten und war dann zum Lebensabend wieder hier im Haus. Hier von dort habe ich ihn dann kennengelernt. Und der war bei ihm drin und hat das also abgenommen. Der hat einen Besuch machen können, das ging ohne Gefährdung, auch für sich selbst, das heißt ohne übertriebene Gefährdung. Gefährlich war es immer, nicht? Aber eben bei Rösch wäre es gar nicht gegangen. Ja, und dann in der Sache geht es ja weiter dann. Jetzt steht da unten Irrlicht auf einem Sumpfe. Da kann man sich natürlich alles Mögliche dabei denken. Das deutlichste am Irrlicht ist ja tatsächlich, dass es auf dem Sumpf, sodass wenn man meint, man könnte sich dem nähern, versinkt man. Nicht? Das muss einen weiter gar nicht auf den falschen Weg führen, sondern das ist für sich einfach schon gegeben, dass das hier kritisch ist. Und dann eben, ich bin Zarathustra, der Gottlose. Natürlich, wer ist gottloser als ich? Wer kann wirklich leben ohne Gott? Das ist die Frage. Oder unter sowas Ähnlichem. Bei Scheler heißt das ja, wer keinen Gott hat, hat jedenfalls einen Götzen. Er sagt, jeder Mensch hat eine Absolutheitssphäre, so drückt sich Scheler aus. Und das kann man ja feststellen, wenn man versucht, so über sich nachzudenken, was ist eigentlich so der Maßstab meiner Wertungen? Was ziehe ich wem vor, was setze ich wem nach und wie weit erkenne ich von dort her, was eigentlich so die Grundbestimmung meiner Werthierarchien ist. Wobei ja Wert ohnehin dann nochmal ein fragwürdiger Begriff ist. Klassischerweise hat man nicht von Werten geredet, sondern vom Guten. Das Gute strebt man nämlich an und will man haben, während Wert ist immer schon etwas, wo ich was setze und tue und durchführen will. Und das haben wir ja so, wir gestern davon geredet haben, dass da das Vertrauen fehlt mit dieser Autonomie und Selbstbestimmung und so, das gehört genau hier dann auch nochmal rein, wenn ich von Werten rede, dass das hingehört, sondern es müsste wirklich um das Gute gehen, dass ich eben mit Dankbarkeit entgegennehme und und als Antwort fortsetze, dass das hingehören würde. Aber jetzt redet man schon seit einer ganzen Weile nur noch von den Werten und das gehört dann, ist ein Moment, das in das Durchsetzen und Durcharbeiten gehört. Wie er ja auch selber mal sagt, Wertsetzung, das mache ich, das tue ich, das ist wertschöpfend und wie die Ausdrücke alle heißen. Also das ist die reine Aktivität, während ich es mit dem Medium habe. Und sage, ich lasse mich ergreifen und das ist eigentlich nicht vom Wert, sondern vom Guten.
Aber wie handelt einer, wenn er freigelassen ist? Und der Freigelassene erstmal traditionell kann ja auch der Gottlose.
So ist es. Ja, Hegel sagt das ganz deutlich. Freigelassene sind eben nicht frei. weil die als Sklaven schon also die Freiheit eigentlich verlernt haben und jetzt sind sie eigentlich nur also frei gelassen. Man könnte noch mal noch schärfer sagen, freigesetzt, wie irgendwelche Stoffe oder so, nicht? Aber freigelassen sagt nicht, das will ja auch Nietzsche nicht eigentlich haben. Da, an den Stellen sagt er dann, sage mir nicht, wovon du frei bist, sondern du sollst mir sagen, wozu du frei bist. Und das ist genau das, was beim Freigelassenen fehlt. Also dass der Freigelassene ist der, dass er jetzt, die Bindungen sind weg, die Fesseln sind weg, aber er kann nichts mit sich anfangen. Weil diese berühmte Geschichte von der Ruth Benedict oder so ähnlich, also eine von diesen amerikanischen Anthropologen, das war beim, ich weiß, wo es bei mir im Regal steht, die erzählt, dass er in Neuengland in einem Dorf, also jemand gesagt hat, er hätte eine Offenbarung, jeder könne tun und lassen, was er wollte. Und dann ist den Leuten nichts Besseres eingefallen, als sich die Kleider vom Leib zu reißen, auf allen Vieren herumzukriechen und laut zu schreien. Deutliches Beispiel für das Unbehagen an der Kultur, um das freudianisch auszudrücken. Nicht? Kein Wozu, sondern einfach nur jetzt, ja. Wovon.
Ja, lieber noch Tier sein als eben nichts.
Ja, 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 eben.
Das wäre jetzt.
Ja, ja,
eben. Aber ich meine, es war, man muss es ja doch aus der Tradition sehen, das Auge Gottes in der Kirche.
So ist es.
Die Kain und Abel-Geschichte, wenn man sie denn wirklich immer an sich herangelassen hat.
Ja.
Dass ja alles gesehen wird.
So ist es.
Das ist ja schon ein enormer
Druck. Ist ein enormer Druck, ja, ja.
Und jetzt, wenn das wegfällt, was fängt einer mit sich an? Ja,
so ist es.
Eben da zum Tier, was?
Ja, genau so. Ich habe ja mal versucht, den Leuten, die mir das erzählen, dass sie da so fürchterlich gelitten haben, so als Kind, nicht? Mit dem Aufpassen, sage ich, wo kommt das Ansehen her, wenn einen niemand anschaut? Kann man ja auch bei Brecht lesen, nicht? Man sieht nur die im Lichte, die im Dunkeln sieht man nicht, nicht? Also Ansehen kriege ich ja nicht dass dadurch, dass ich in den Spiegel gucke, sondern Ansehen kriege ich, wenn ich also wohlwollend angeschaut werde, respektvoll, so wie das Thomas tatsächlich schreibt in der Contra Gentiles, dass Gott mit den Geistgeschöpfen cum magna reverentia umgeht, mit großem Respekt, indem er nicht einfach über sie befiehlt, sondern dass er sie fragt, zum Beispiel, wie der Engel, also Maria fragt. Und nicht einfach sagt, das ist jetzt einfach so. Sondern dass hier diese Dimension hineingehört. Also dass es zugleich, vor allen Dingen dann auch in der Erziehung missbraucht worden ist von den Erziehern, so eben gesetzt ist, ist ein Auge, das alles sieht, auch was in dunkler Nacht geschieht oder so, nicht? Dass das dorthin gehört. Dass aber auf der anderen Seite man sich fragt, wo wäre man, wenn man nicht im Blick von jemand ist. Noch schwieriger wird es natürlich, man muss an sich noch einen Schritt weiter gehen, da komme ich dann immer auf den Cusanus mit seinem Non Aliud. Nicht? Denn wenn Gott tatsächlich so etwas wäre wie Big Brother watching me, das wäre tatsächlich unerträglich. So, es kommt ja vor, im Buch Hiob sagt Hiob einmal zu Gott, schau doch mal weg, damit ich meinen Speichel runterschlucken kann. Nicht? Hab mich nicht ständig so im Blick. Das taucht schon auf. Und wenn ich jetzt sage, Gott ist nicht ein anderer, sondern ich bin ein anderer zu ihm, aber er ist der Nicht-Andere, dann verliert sich dieses so von außen da überwachen. Das verliert sich, sonst ist eben wirklich das getragen werden von diesem Blick und mitgenommen werden. Das dann dort sich ereignet. Aber das ist oft in der Erziehung unterblieben, völlig einzuräumen, ganz klar. Und dann kommt, wie Sie mit Recht ansprechen, dann ist erstmal jetzt diese völlige Freigelassenheit, einerseits Triumph, andererseits völlige Verlorenheit, was soll ich jetzt eigentlich machen? Und was passiert dann? Dass man eben hinter dem nächsten Trommler herrennt. Irgendwer, der einem sagt, was ich zu denken habe, was ich zu tun habe.
Oder dem Rattenfänger.
So ist es, darauf läuft es hinaus. Genau so. Nicht? Das muss man schon sehen. Diese Faszination, die auftaucht. Und deswegen finde ich diesen Satz von Scheler so wichtig. Wer nicht Gott hat, hat irgendeinen Götzen, irgendeine Absolutbestimmung hat man.
Kann man denn sagen, dass das Licht uns auch anblickt?
So würde ich gern sagen wollen, ja. Ja.
Und ich meine jetzt, da ist ja dann doch auch nicht immer so dieses Urteil leicht.
So ist es. Ja. So ist es.
Ja. Und man könnte ja das ähnlich.
Ja.
Das ist vielleicht Blick um Blick.
Ja.
Ich meine, das muss eben transformiert werden
bis zum. Ich glaube, es geht eben leichter, wenn man da die Metapher mit dem Anspruch nimmt, statt Anblick. Und bei ansprechend haben sie ja auch beide Seiten drin. Also ansprechend heißt nicht bloß, du kriegst ein, du sollst gesagt, sondern man sagt, ansprechend ist eine Farbe oder ein Bild oder so etwas. Also ansprechen heißt auch, dass es nicht als erstes gleich sagt, also du sollst, sondern als erstes erstmal sagt, you're welcome. Also das ist erstmal so wie bei den 10 Geboten, die fangen ja erstmal an damit, ich bin der Herr, dein Gott, der dich aus Ägyptenland geführt hat. Also es wird erstmal diese positive Seite gesagt, deswegen liegt mir so dran an der Schöpfung, wo wir davon geredet haben. Nicht? Das Erste ist, dass nicht wir ihn suchen oder irgendetwas, sondern dass wir ins Dasein gerufen werden. Und das kann man am Blick auch versuchen zu machen, aber ich glaube, es wird deutlicher beim Sprechen, so wie ja das Ohr auch das Hören innerlicher ist als das Sehen und deswegen die Taubheit mehr gefährlich ist als die Blindheit, was das Mitmenschliche angeht. Das muss also eigens aufgearbeitet werden, die Taubheit, dass der Mensch sich nicht in sich verbohrt und im Misstrauen untergeht. Wiederum statistisch, es gibt natürlich auch Leute, die sind misstrauisch, weil sie blind sind, aber in der Regel ist es so, dass da mehr getan werden muss, um mitmenschlich zu bleiben in der Taubheit als im Sehen, sagen einem eben die Ärzte und die Therapeuten und so. Und deswegen ziehe ich das vor, aber Sie haben recht, ich könnte es genauso entwickeln mit dem Sehen. Rilke redet immer davon, dass die Kunstwerke uns ansehen. Nicht, dass nicht wir gucken, sondern wir bis hin zu diesem Torso Apolls da im Louvre, nicht, wo er sagt, er schaut uns an. Da ist gar kein Kopf da, nicht, wo er sagt, er blickt einfach. Ich erfahre mich angeblickt. Aber eben ansprechen wird nochmal deutlicher. Aber an Blick liebe ich auch sehr, deswegen zitiere ich ja so gern dieses Wort vom Augustinus, da bonum est videntem videre. Das Gute ist, einen Sehenden zu sehen, also einem Blick zu begegnen. Und woher Blick begegnen heißt, ich erfahre mich angeblickt. Da habe ich eigentlich nichts zum Gucken. Bei Levinas werden wir das sehen, dann spreche ich immer davon, von dem Antlitz, dass da ist nichts zu sehen, sondern es ist die Erfahrung des Sehens. Und wenn Sie das Wort Gesicht wörtlich nehmen, haben Sie es ja auch. Gesicht ist genauso gebildet wie Geruch, Geschmack, Gehör. Also Gesicht ist keine Fläche eigentlich. Sondern ein Gesicht ist diese Erfahrung, dass ich erblickt werde. Und dann erst abgeleitet kommt es dann zu der Fläche. Da ist erstmal nichts zu sehen. Hier geht es ja wirklich ziemlich gemischt dann so weiter. Das nächste ist die Heiterkeit als der heimliche Vorgenuss des Todes. Nicht? Heiterkeit ist tatsächlich, finde ich, ein ganz wichtiges Wort. Es ist also keine laute Freude, sondern es enthält Gelassenheit. Aber jetzt Gelassenheit eben nicht bloß nicht verkrampft, sondern auch nochmal mit diesem Zusatz des Heiteren, des Willkommenheißens, das hier drin steckt. Das ist der Unterschied, wenn wir sagen, bei Guardini, der spricht ja dann sowieso Deutsch und hat das Buch ja nicht genannt Akzeptanz meiner, sondern hat gesagt Annahme seiner selbst. Wenn ich akzeptiere, sage, das stelle ich fest, dass viele Leute das eher negativ meinen, sagen, ich muss es halt akzeptieren, ich muss es halt annehmen, nolens volens, also mich oder meine Situation. Während es hier bei Annehmen darauf ankommt, dass ich mich nicht damit abfinde bloß, sondern dass ich es wirklich in Heiterkeit und einer inneren Zustimmung annehme. Also eine Form von, ich behaupte, es sei die Grundform von Dank eigentlich, das Annehmen.
Vielleicht eine Nähe, die Heiterkeit.
Auch das, ja. Ja. So, also Guardini schreibt dann in diesem kleinen Heftchen ja dann, dass er sagt, das macht eben der Geist in uns, der kann es erreichen, dass wir in Frieden mit uns selber kommen. Er kann diese abgründige Trennung zwischen mir und mir aufheben und überbrücken und kann mich in den Frieden mit mir führen. Und das wäre es dann wieder. Also diese Heiterkeit des ruhigen Himmels oder so etwas. Und von dort her, wo das hineingehören würde. Das ist eigentlich das, worauf es hinauslaufen soll. Und das ist auch sein Ideal, das sucht er gern. Das merken wir auch hier bei den Texten. Zum Beispiel, wenn Sie gucken beim nächsten wieder, wo er dann vom Spiel redet und davon, dass man erstmal den Ernst lernen muss. Das haben wir alles jetzt auf dieser Seite 117 dann noch, nicht, wo das kommt. Das gehört alles irgendwie zusammen, die Texte jetzt hier. Und hier sagt er von dieser Heiterkeit, es ist der heimliche Vorgenuss des Todes. Und Sie fragen, was heißt das jetzt wieder?
Deshalb habe ich das mal schon vorher was drunter geschrieben. Als ein Jetzt könnte ich sterben.
So, ich auch ja, ja.
Ich meine, wie es dann wirklich ist, weiß ich nicht.
Ja. Aber das ist ein ganz wichtiger Punkt.
Diese Idee, jetzt könnte ich sterben, ist eigentlich einer der intimsten, nahen Momente oder auch leiblichsten.
So ist es, genau so, ja. Er sagt das ja extra, wenn Sie also den höchsten Mittag lesen im letzten Zarathustra-Buch, wo er da liegt und die Seele schläft da ein, da unter der Sonne, dann sagt er ja, ich bin nur noch angebunden am Leben und an den, wie mit Spinnefäden. Also es könnte jederzeit reißen, das sollte man tatsächlich nicht unterschlagen, bei Camus steht sowas auch mal, dass es also nicht bloß eine Versuchung zum Suizid gibt im Unglück, sondern gerade noch mal im Glück, wenn man sagt, so toll, das kann überhaupt, toll leer kann es überhaupt nicht sein und so toll kann es eigentlich auch nicht noch mal wieder sein. Jetzt müsste man eigentlich sterben, so wie man sagt, man soll ein Fest beenden, wenn es am schönsten ist. Das weiß man eben noch nicht, wann das ist. Also genau dieser Gedanke, der steckt dort drin, das ist der eine Gedanke, nicht? Dass man sagt, ich will eigentlich nicht weiter durchs Leben geben. Aber dann ist es auch nochmal so offenbar, diese Form des Abschieds zum Last des Lebens. Mir fällt dazu wieder ein Rilke-Gedicht ein, der ist ja ein Nietzscheaner, wie ich immer betone, nicht? Wo er sagt, diese Mühsal durch noch Ungetanes schwer und wie gebunden hinzugehen, gleicht dem ungeschaffenen Gang des Schwanes. Und das Sterben, jenes nicht mehr Fassen des Grundes, auf dem wir täglich stehen, seinem ängstlichen sich niederlassen in die Wasser, die ihn still empfangen und wie glücklich und vergangen unter ihm zurückziehen, Flut um Flut, während er unendlich sicher, immer mündiger und königlicher und gelassener zu ziehen geruht. Das nennt er also da den Tod, das Sterben. Und das meine ich sei also tatsächlich ein Gedicht, als wäre das so das Gedicht zu dieser Zeile hier, die hier steht. Nicht? Also diese Mühsal durch noch Ungetanes schwer und wie gebunden hinzugehen, nicht? Das ist so das Leben. Wenn man da immer fort kommt was Neues und man hat es nie auf Probe, kann man es machen, nicht? Man wird nicht auf Probe geboren und kann nicht auf Probe sterben als normaler Mensch, nicht? Sondern alles ist immer dann schon der Ernstfall. Und dann dieses eben jetzt so zu ziehen geruht. Das ist so mit drin, also dass man so diese Last dann los ist, so etwas.
Und dass durch diese Nähe leichter, ja. Leichter und heiter, ich würde doch sagen, dass es etymologisch vielleicht zusammenhängt. Ich weiß es nicht.
Ich weiß es auch nicht, aber könnte gut sein. Ja. Und deswegen ist also tatsächlich ein ganz wichtiger Punkt beim Hegel ja auch, überwinde ich die Todesangst, werde ich ein Herr. Während die Todesangst mich zum Knecht macht. Und das haben Sie sogar im Hebräerbrief stehen, dass Christus uns erlöst hat von der Last der Knechtschaft, in die uns also die Todesfurcht versetzt. Also diese Gedanke, das ist schon so ein Punkt, der sich da durchzieht. Und mit anderen Worten heißt es, wie jetzt eben im nächsten Text, Spiel statt Ernst eigentlich. Nicht? Das ist ein Wort auch nochmal dafür. Also ihr überseht, jetzt geht da erstmal los, welches Ungeheure jeder organische Vorgang ist, nämlich als eine Einheit von Gegensätzen. Das ist ja das, was er für so wichtig hält. Und natürlich fällt also mir da gleich dann wieder Guardini ein, sein erstes systematisches Werk nach seinen beiden Qualifikationsschriften, heißt der Gegensatz. Versuche zu einer Philosophie des lebendig Konkreten. das baut sich in Gegensätzen auf, die nicht in eine ruhige Ausgeglichenheit kommen können, sondern selber immer nur in einem schwankenden Gleichgewicht stehen. Man kann nicht da in der Mitte sich auch festlegen, das geht nicht, sondern es schwankt so drumherum, dass das hier hingehört, sich wieder in die Gegensätze stürzen nach einem trunkenen Augenblick der Versöhnung. Nicht? Also es gibt so diesen Zusammenfall der Gegensätze, dem berühmten. Und, aber an sich bleiben sie eben stehen und in einem Wechselspiel dieses Gegenübers, das eigentlich dort geschieht. Und die umfänglichste Seele ist die, die sich am weitesten in sich verirren kann, sagt man, finde ich auch sehr schön gesagt. Ne? Dieses innere Labyrinth, das dann noch einmal auftaucht. Und da bringt er jetzt ja Beispiele. Nicht? Der Weiseste, der sich in das Meer der Torheit stürzt, der Notwendigste, der sich in die Zufälle stürzt, der Seiende, der im Werden und der Habende, der will. Sehen, sonst schimpft er mal auf den Willen, nicht? Ob nun frei oder nicht frei. Hier, also gehört er hin dann und ist wieder da. Immer wieder annähern und immer wieder fliehen. Das genau in dieser Form der, das heißt Leben. So wie Gehen, also eigentlich immer ein ständiges Fallen ist, aber man fällt normalerweise nicht, wenn man nicht gerade stolpert oder so, sondern genauso bewegt sich's, dass ich das aufnehme. Und da gibt es ja dann diese bekannte, eben klar, dieser Vers da von Hölderlin nochmal, dass der Weise am Ende sich zum Lebendigen regt und so, nicht, wo das da hineingehört. Sokrates und Alcibiades, natürlich. Und, aber das ist eben nur zu haben, und das sagt der nächste Text, wenn ich zuerst mal den Ernst lerne. Also da, man kann nicht ungeduldig und simpel einfach ins Spiel hüpfen. Das kommt mir in der Postmoderne oft so vor, nicht? Dass da einfach so ins Spiel hineingehüpft wird. Und er sagt, spielen kann man nur lernen, wenn man erstmal den Ernst gelernt hat. Und wenn der Ernst wirklich gelernt und durchlitten und durchvollzogen ist, und das geht nicht ohne Schmerz und Selbstbeschädigung ab, das ist gar nicht möglich, dann kann das eins weitergehen zum eigentlichen Spiel, die das dann enthält. Und das ist ein Satz, den dann Hugo Rana, also der ältere Bruder von Karl, als Motto über sein Buch Homo Ludens, der spielende Mensch, gestellt hat, wo er das also sagt, dass da ein Mönchspruch sei, dass er sie also abarbeiten und sich nicht schonen und sich kaputt machen und die Zeit auskaufen und alles und wissen, dass alles ist ein Spiel. Das ist dann der höchste Ernst. So dass das so formuliert wird, dass das nochmal mit drin ist. Das heißt, das knüpft an die Worte von Paulus an, wo er sagt, man muss sich so freuen, als freute man sich nicht und man müsste so leben, als ob diese eine letzte Distanz, die nochmal drin steckt, die früher die frommen Leute dadurch ausgedrückt haben, dass sie gesagt haben, so Gott will oder wenn er zustimmt oder so, sodass immer nochmal eine letzte Distanz zu den eigenen Vorsätzen und Vorhaben und eigenen Plänen nochmal drin steckt, dass man sagt, ich will jetzt nicht meine eigene Vorsehung oder liebe Gott sein, sondern das kriegt nochmal eine Klammer drumherum, ob er zustimmt oder nicht.
Ja, ich finde auch mal so, das ist nicht zu leicht nehmen, weil die Verbiesterung, die man ja so oft auch
so ist es, ja, ja.
An sich selbst,
ja.
Aber auch an anderen.
An anderen. Schon etwas,
also
genauso.
Es nimmt schnellere Kreise.
Das ist wirklich wahr, ja, nee, weil es ist so ansteckend, ja, ja.
Als Verengungen sind ja. Es dann, die ja. Einfach dann nicht mehr entwickelt.
So ist es, ja. Nee, das ist dann die allgemeine Misslaunigkeit, wie sie so unsere Gesellschaft in vielen Betrachten prägt. Das ist schon wahr. Dass das da drin wäre. Und deswegen ja dann so dieser Gedanke, man braucht eben eigentlich, muss man sich leicht nehmen. Das ist ja das, was hingehört. Und so geht es ja hier auch weiter. Nicht? Man sagt jetzt, man könnte schon fliegen, aber erst musst du wissen, wie ein Engel zu tanzen. Nicht? Also langsam. Nicht? Das ist also eine Menge, also zuerst mal wirklich der Ernst und der Schmerz. Und dann auch noch nicht gleich fliegen, sondern dann käme erst noch mal das Tanzen, das sich verlieren in die Bewegung, dass die gegeben ist. Und drum dann im nächsten Zeil kommt sie auch nochmal, in der Tugend keine Sprünge. Nicht? Also man muss schon den Weg durchlaufen, der hingehört. Ach so, dann... Ist schon offen. Ich muss nur bei mir. So, natürlich, ich Dussel. So. Also, dass man da sieht, also das ist tatsächlich die Gefahr zu meinen, man könnte hier irgendwelche Schritte überspringen. Also sicher eine der gefährlichsten Dinge, die es gibt, ist die Ungeduld. Deswegen fand ich das auch so wichtig beim Kafka, diese Notiz, wo er sagt, die Ungeduld hat uns auch im Paradies getrieben und unsere Ungeduld hindert uns daran, also wieder ins Es zurückzukehren. Dass man Dinge nicht abwarten kann, nicht ausreifen lassen kann. Ob es jetzt nun ein Text ist, den er schreiben will, und das kann man nicht wollen, sondern das muss sich eben ergeben. Oder... Schritte im Leben oder in Beziehungen oder so etwas. Nicht? Keine Sprünge, sondern es muss immer tatsächlich, so wie er eben sagt, vor dem Spiel der Ernst, und zum Ernst gehören auch wieder die Schritte, die durchgemacht werden müssen, und das ist dann schon ein Problem mit dem Springen, weil auf jeder Stufe was zu lernen ist, und das kann man dann zwar nachholen, aber es erschwert auch, wenn das nicht an der richtigen Stelle erstmal steht. Richtig ist dann schon, das sagt er auch, für jeden einen anderen Weg. Also was für den einen ein Sprung ist, muss für den anderen kein Sprung sein. Das ist keine allgemeine Aussage, sondern jeder muss sehen, und das ist ja dann auch also die Kunst und die Kunde eines Seelenführers oder so, zu wissen, wie sind die Schritte für den Menschen, der sich ihm jetzt anvertraut hat. Nicht seinen eigenen Weg, sondern den Weg von diesem Menschen jetzt zu sehen, was ist da der nächste Schritt oder nicht. Und dass das hingehört. Und dann kann man es ja auch tatsächlich dann so formulieren, sagen, also jeder seinen Weg, aber nicht jeder einfach so zum selben Höchsten, sondern jeder hat seinen Platz. Das finde ich auch einen ganz wichtigen Gedanken. Jeder hat seinen Platz, wo er eine Brücke und eine Lehre für die anderen sein kann. Von jedem ist was zu lernen. Natürlich.
Wenn er eben sein eigenes entwickelt.
So ist es. Das muss er haben, denn sonst hat er ja nichts zu geben. Nicht? Seine unvertretbare Erfahrung, die nicht ein anderer jetzt nachahmen soll, sondern aber von der andere profitieren kann. Indem das bei ihm eine neue, andere Form annehmen kann.
Wäre das dann legitim, dass je eigene könnte ja sein, mit leeren Händen dazustehen?
Ganz wichtiger Punkt, das ist das, wo ich gerade also dabei bin, also zu lesen, zum Besprechen, so ein Band über die, so von der Dicke lauter Beiträge zur Spiritual Care, wo ja hier im Haus auch der Pater Frick, der ja ganz engagiert ist dabei, Palliativmedizin haben wir im Deutschen, und wo es darum geht, dass tatsächlich eben von den Kranken und den Sterbenden zu lernen ist, aber eben gerade nicht, dass die irgendwelche Lebensweisheiten jetzt weiterzugeben haben, sondern gerade ihre, dauernd kommt das in diesen Aufsätzen, Beiträgen dort vor, einfach in ihrer Hilflosigkeit eine Hilfe sind. Sodass dann der eigentliche Schritt auch unbedingt dazugehört, jetzt wieder auf die Leute geblickt, die sich dort ehrenamtlich engagieren, dass die eigentlich erst vorankommen und weiterkommen, wenn die selber auch diese Erfahrung der Hilflosigkeit machen und nicht wissen, wie kann ich jetzt dem anderen hier helfen oder daran kommen oder so, weil es dann so ein Kommen auf die gleiche Augenhöhe kommt. Deswegen auch die Frage, wie man Care eigentlich übersetzen soll, wenn man da einfach sagt, so Sorge, das geht vielleicht, aber an sich klingt das immer so, als wäre das dann die Aktivität der Leute, die sich um die Sterbenden kümmern. Manche versuchen vom Skandinavischen her zu sagen, Sorge um nicht so das Vorschriftenhafte oder so etwas zu stark da reinzukriegen, denn an sich gilt es eben nicht zu tun. Ich habe heute Morgen noch diesen einen Artikel gelesen, wo er sagt, früher habe ich mir mal überlegt, was sage ich jetzt, wenn ich da jetzt wieder dran bin und an dem Krankenbett oder Sterbebett, und bis er irgendwann begriffen hat, ich mache überhaupt keine Pläne. Ich gehe einfach hin und dann sehe ich, was der Mensch selber sagt oder nicht sagt oder tut, und was von dort her dann in mir als Antwort aufsteigt, wenn ich einfach in diese grundsätzliche Geöffnetheit für die Situation bin. Und fromme Leute können nochmal beten, Stoßgebet oder so, dass da ist, dass ich einfach nur offen bin für. Tatsächlich ohne was zu haben und zu...
Das Dasein teilt sich ja mit.
So ist es, so ist es. Genau das.
Ja. Auf der anderen Seite will man natürlich...
Klar wollen wir, ne? So ist es. Aber das ist ja genau das, was man den Leuten ja wirklich beibringen muss. Die Formel hieß früher immer bei den Ärzten, ut saltem aliquid fiat, damit wenigstens überhaupt was geschieht. Da wird nochmal wieder umgebettet, unnötige Schmerzen für den Kranken oder so Geschichten, damit man einfach irgendwas tut. Nein, man muss überhaupt nichts tun, man muss nur da sein. Dass das einfach hingehört. Natürlich gibt es auch Dinge, die zu tun sind. Also ich will es ja nicht übertreiben. Nicht? Aber diese andere Seite, dass man die eigens lernen muss, nur da zu sein. Und das ist eben wirklich schwierig, weil es uns einfach drängt, was zu tun dann in den Punkten. Nicht? Und das finde ich.
Ja, aber gerade in diesem alten Bereich, soweit ich das beobachten konnte, durch selbst auch kriegen, diese Annahme, dass man diese Endlichkeit, dass das eben sich verwandelt in die Heiligkeit.
So ist es, so ist es. Genau.
Wenn die selber Probleme haben, ja, weil sie das nicht anschauen, nicht wirklich anschauen, sie sind zwar ja, da, aber schauen sie nicht
so an, ist es.
Dann ist das der anstrengendste Beruf, den man sich überhaupt vorstellen kann.
So ist es, so ist es.
Nichts anstrengend.
So ist es.
Soweit man da nicht
ja,
ein Schritt weiter
ja. Und genau das sagt auch Simone Weil ja immer. Nicht? Er sagt, es kommt auf die Aufmerksamkeit an, und das heißt nicht Stirne runzeln, sagt sie dann, sondern wirklich auch nicht gleich was tun wollen oder so, sondern einfach anschauen, nicht wegschauen, sich davon also treffen lassen. Und dann ergibt sich von selber das, was dann, wenn was zu tun wäre, zu tun ist, aber meistens ist da nichts zu tun, sondern nur da zu sein. Präsenz, das halte ich für ein ganz wichtiges Wort für dieses Dasein. Wenn man wirklich da ist, ist auch der andere für einen da, sonst sieht man den ja gar nicht richtig, sondern hat eigentlich nur ein Bild von ihm oder so. Und das ist tatsächlich das Anstrengendste, Sie haben völlig recht. Ne? Und diese Art, das gibt es also in der Form, und das ist ja gerade, so sehe ich es jedenfalls, eine der Hauptsachen beim Künstler. Also wie man gesagt hat, der Künstler macht nicht, die Hand macht den Künstler. Es gibt ja dieses berühmte Bild von dem, diese Metapher von dem Raphael ohne Hände, nicht? Sondern der Blick macht's, dass man hier was sieht. Natürlich reicht das nicht, sondern es muss eben vom Auge auch in die Hand kommen, das ist ja klar. Aber dass dieser Gedanke sich so durchzieht als eine Metapher.
Nicht, was den nur dastehenden Menschen toppen kann.
So ist es, so ist es.
Das gibt's nicht.
Ja, eben.
Das andere muss dann wieder machen,
ja.
Oder irgendeine Technik. Oder
so ist es.
Aber der wirklich da sein.
Wirklich da sein. Ja. Und was heißt da sein? Da sein heißt, dass ich für jemand da bin. Das meine ich jetzt nicht jetzt gleich wieder jetzt moralisch, pflegend, sorgend, sondern da heißt, dass etwas anderes für mich da ist. Ein anderer oder anderes. Was soll sonst da sein heißen? Also da sein heißt nicht, ich liege da rum wie ein Stein, sondern da sein heißt, für mich ist etwas da oder jemand, was da gesehen werden will, wahrgenommen werden will. Und da heißt ja wahr hüten. Das ist nicht die Wahrheit jetzt bei Wahrnehmen, sondern das ist Wahren als Hüten, Gewahrsam oder so, das gehört da hinein. Das ist eine andere Etymologie. Und deswegen ist also Dasein selber schon ein ganz wichtiger korrelativer Begriff, jedenfalls in meinem Verständnis. Das ist ja jemand, der da ist, für den sind andere Leute da. Das merkt man, wenn man zu so jemandem kommt, dass man jetzt das Thema für den anderen ist. Wenn man die Tür hinter sich wieder zumacht, weggeht, ist er ganz da für den Nächsten, der kommt. Also wenn das wirklich so ein Mensch ist, der in dieser Weise präsent ist. Und das ist dann für mich ein anderes Wort für Heiligkeit, Präsenz. nicht in dieser Form wirklich gegenwärtig da sein und das heißt also entgegenblicken. Und all das ist, davon ist hier auf dieser Seite, die fand ich eine sehr schöne Seite, was da hier so draufsteht, so die Texte, die er hier zusammengestellt hat, wo man wirklich nicht dagegen reden muss, sondern wo man sich das gesagt sein lassen kann, was da drin steht hier. Bis dann zum letzten Satz nochmal, der sagt, wenn das so ist, dann kann man auch tun, was man will. Und das lässt mich dann natürlich wieder an diesen berühmten Satz vom Augustinus denken, nicht? Dass er sagt, liebe und tu, was du willst. Was die Leute dann falsch zitieren und sagen, ama et facquot vis, sondern bei ihm steht, delige et quod vis fac. Diligere heißt, schätze hoch und nicht brenne, begehre oder so, sondern schätze hoch, et quod vis fac. Diligere et quod vis fac. Schätze hoch und was du dann willst, das tu. Das ist also die, diese knappste Formel, die dann dorthin gehört. Wir haben es bei ihm, glaube ich, schon mal gelesen. Er dreht das dann ja um und sagt, was kann ich tun, um selig zu werden? Dann sage ich, sei selig und dann tu, was du willst. Also der dreht da den Augustinus so ein bisschen um. Das lässt er hier, sondern hier kommt es erstmal tatsächlich darauf an, wenn ich also in dieser Form jetzt des Tanzens, der Leichtigkeit, des Ernstes und des Spiels bin, dann kann ich tun, was ich will. Und da ist jetzt unten da entweder ein Schreib- oder ein Druckfehler. Der Satz stimmt natürlich nicht. Da steht jetzt, die wollen könnt. Nicht? Das muss heißen, die wollen können, denke ich. Nicht? Wenn ihr welche seid, die wollen können und nicht gewollt werden. Das würde jetzt wieder gar nicht so entgegensetzen, wie er es hier tut. Denn tatsächlich kann ich, glaube ich, so nur wollen, wenn ich auch irgendwie weiß, dass ich gewollt bin. Also das würde ich sogar nochmal so ausdrücken. Er meint natürlich hier mit gewollt werden, dass ich nicht frei bin, dass es bloß so durch mich hindurch geht. Nicht? Sondern ich glaube, dass man tatsächlich in dieser richtigen Art wollen nur kann, aus dem Bewusstsein gewollt zu sein. Und das ist dann wieder der Punkt, dass man eigentlich nur dann zu anderen gut sein kann, wenn es einem halbwegs gut geht. Bei Erich Kästner heißt das dann so, der Bettler dann sagt, wenn es regnet, ist der Mensch nicht gut. Da fallen keine Groschen in den Hut. Da, ne? Also wo diese Dimension dann auftaucht. Und deswegen muss man eigentlich dafür sorgen, dass es den Menschen gut geht, damit die dann gut sind. Nur kann man eben auch gut sein, ohne, also einem gut geht, ohne dass man also gut wird, wenn man nämlich so eine dicke Speckschwarte ums Herz hat oder so, nicht? Dann geht das nicht. Aber an sich gehört das schon dazu. Und deswegen ist es also dann ganz toll, wenn Leute in dieser Weise gut sein können, denen es schlecht geht. Also langjährig Kranke, die einfach für einen da sind und wirklich sich mitfreuen können an anderen. Das gehört schon zu den äußersten Dingen, die man da erfahren kann. Dass das nochmal mit hineinkommt. Und in diesem Sinn geht es ja jetzt auf der nächsten Seite nochmal weiter. Sogar ne, das Glück will nicht gesucht, sondern gefunden sein. Nicht? Nicht? Denn was man hat, soll man nicht noch suchen. Also das ist ein ganz wichtiger Gedanke, der wird von verschiedensten Philosophen immer wieder so formuliert, dass Glück zu einem ganz entscheidenden Stil eine Reflexionsbestimmung ist und dass man dann lesen kann, so schon in der Antike bei Philosophen, die sagen, eigentlich sind wir glücklich, wir wissen es nur nicht. Weil wir uns irgendwie ablenken lassen und uns von irgendwelchen Oberflächenphänomenen beunruhigen lassen, während wenn wir grundsätzlich unsere Situation wirklich wahrnehmen, fromme Leute würden sagen, wenn ich weiß, dass ich von Gott gewollt bin, und zwar nicht bloß einmal am Anfang meines Lebens, sondern jeden Augenblick, weil ja die Creatio nicht die, bloß die Creatio ex nihilo ist und auch die Creatio continua, also das in jedem Moment am Leben erhalten werden, dann wäre das eine grundsätzliche Gelassenheit oder Glück, das dann schon da wäre, aus dem man dann sich und die anderen annehmen könnte. Und deswegen formuliert er das so, also das darf nicht gesucht werden, sondern das muss eigentlich nur gefunden werden, man muss also nur aufmerksam werden. Und dass es dann auf einmal da ist. Man könnte ja noch die Zeile drunter schreiben, dass nicht das Glück eigentlich gefunden werden soll, sondern man selbst merken soll, dass man gefunden ist. Und das wäre dann das Glück von seiner Aufgabe, von seiner Sendung, von irgendwie so etwas, dass ich da nicht suchen und auch nicht finden muss, sondern gefunden werde. Das wäre nochmal so der Schritt dazu, dass das Suchen nicht geht. Das ist ja das, was auch dann immer wieder mit der Logotherapie, der Frankl immer betont. Nicht? Dass er sagt, ich kann das nicht suchen, dass das Glück, das Pursuit of Happiness, nicht? Sagt er, das geht nicht, sondern it must ensue. Es muss sich ergeben, sagt er, es muss kommen, das Suchen vertreibt. Und das ist tatsächlich so, dass es dann eben flieht oder weggeht. Beim Brecht heißt das ja auch so, nicht? Alle rennen nach dem Glück, das Glück rennt hinterher. Deswegen reden die Leute heute so von Entschleunigung, nicht? Das gehört dann dahin. Also das Glück kann nicht gesucht werden, sondern gefunden, oder noch besser, das Glück besteht darin, dass man gefunden wird. So würde ich eigentlich formulieren wollen. Und das sagte er dann im nächsten Gedanken nochmal, den hat dann der Herausgeber dann gleich dazugestellt. Aber man sieht ja, die beiden Aphorismen sind, das eine ist die Nummer 51, das andere ist die Nummer 55, nicht? Also die stehen schon auch in unmittelbarer Nachbarschaft im ungekürzten Text. Das Glück läuft mir nach, das kommt davon, dass ich nicht den Weibern nachlaufe, und das Glück ist ein Weib.
Man kann sagen, es gibt viele Unglückliche, die Weibern nachlaufen.
So ist es, ja. Ja, ja. Ja, ich meine, hier ist übrigens wieder eine Gelegenheit, nochmal Sprachliches zu sagen, wie hier Wörter, muss man sagen, also zugrunde gerichtet werden und nicht mehr gebraucht werden können. Es hat ja vor einer Reihe von Jahren hat eine Lehrerin, ich glaube in der Gegend von Kassel oder so, geklagt, sie wolle nicht Frau heißen, weil es doch die Herren heißen Herren und sie bloß Frau, nicht? Und musste dann zu ihrer Blamage dann nochmal also vom Richter hören, dass Frau genau das ist, was zu Herr gehört. Frau ist nämlich ein Adelstitel. Und das andere Wort ist eben so abgebraucht worden, dass man es nicht mehr benutzen kann. Das Adjektiv benutzen wir ja noch, männlich, weiblich. Aber Weib kann nicht benutzt werden. Es ist irgendwie so abgenutzt worden irgendwann, sodass wir im Deutschen kein Wort haben für das einfache Geschlecht. Das ist alles Herrentitel. Also eben Dame.
Das ist ja mittelhochdeutsche Frugelherrin.
So ist es, genau so. Das ist es. Das ist Frau. Also Frau gehört zu Herr und Weib gehört zu Mann. Wie beim Mozart heißt es ja noch so, das auch nicht. Weib und Mann reichen an die Gottheit an. Mann und Weib ist das Begriff. Männlich, weiblich. Und dann gibt es Herr und Frau. Aber das ist eben so verbraucht, dass es ersetzt wurde dann. So ähnlich ist es mit dem Wort Minne gegangen. Gestern beim Mittagessen saß ein amerikanischer Jesuiter mit am Tisch und der sagte, ja, was heißt denn jetzt Minne eigentlich? Und das ist erklärt, weil einer hat am Tisch was von Minnedichtern gesagt. Er sagte, was heißt denn Minne? Ja, Liebe. Ja, und wo ist das Wort hin? Ja, das kann man nachgucken. Das ist so ins Obszöne abgerutscht, dass dann die Schriftsteller, die Dichter nicht mehr von Minne reden konnten. Und dann haben sie auf das Wort Liebe zurückgegriffen. Also auch da gibt es also so einen Verschleiß und den Abbrauch oder Verbrauch, den Verlust von Worten oder Wörtern, die dann so eben unangenehm und in obszönen Gebrauch kommen, dass man ein neues Wort wieder nehmen muss. So ist also der Begriff Weib gegangen, es ist also so abrutscht, während Mann sich gehalten hat. Und so ist also Minne verschwunden.
Vielleicht liegt es an dem, ja, vom Mann.
Keine Ahnung. Jedenfalls also ist das einfach interessant, wie hier so diese gesellschaftliche Situation dann eben sich da sprachlich auswirkt, dass das verschwindet. Also, sonst eben, was soll's, also eben, das kommt nicht drauf an, also da Beute zu suchen als Jäger da, sondern es kommt eben darauf an, entgegenzunehmen. Das ist die Form, nicht? Hütet euch vor allem halben Wollen. Seid entschlossen zur Trägheit und zur Tat. Nicht? Also nicht was Halbes. Und dann kommt es ja, und wer Blitz sein will, muss lange Wolke sein. Daraus ist ja dann hinterher von ihm ein bekannter Vers dann nochmal geworden. Da sagt, wer viel eins zu verkünden hat, schweigt lange in sich hinein. Wer eins den Blitz zu zünden hat, muss lange Wolke sein. Da hat er es also dann auf den Begriff gebracht, was hier erstmal so anfängt, so in der ersten Niederschrift. Dass er dann aufgenommen hat. Und das ist ja ein Punkt, der ja heute auch bemängelt wird. Haben die Leute noch Zeit, also zu reifen? Und wenn dann jemand tatsächlich jetzt eben ein tolles erstes Buch schreibt, dann muss also gleich das nächste dann kommen. Nicht?
Das kann eben dann nicht mehr reifen.
So ist es, genau. Und das hat ja der Kunze hat das mal ausdrücklich geschrieben, dem Reich Ranitzky. Und der Reich Ranitzky hat sich dann da wieder noch mal gerührt, der gesagt hat, ja, also wann kommt denn von Ihnen also wieder also ein Gedichtband oder so? Und wo er gesagt hat, ja, der Baum weiß, wann der Apfel reif ist oder so ähnlich. Und sagt der Reich Ranitzky, nein, der Baum weiß das nicht, ich weiß das. Wann das wieder sein muss. Nicht? Da tauchte das auf. Wo der Rainer Kunze sagt, nein, das muss von innen, wenn eben die Kerne schwarz sind, dann ist es erst fertig. Nicht? Und das hat eben seine Zeit. Und das ist heute eben kaum da. Also es gibt eben Einzelne, bei denen kommt tatsächlich früher was, kann sein, aber dann muss sofort das nächste Buch kommen. Und das ist schon wirklich hart, auf allen Stufen. Wie hieß der Basel, der große Theologe da, der hat ja auch mit seiner vielbändigen Dogmatik, der kirchlichen Dogmatik, wo dann auch die Leute sagen, wann kommt denn der nächste Band, wo er sich angewöhnt hat zu sagen, haben Sie denn die anderen Bände schon gelesen? Nicht? Es gab ja schon 3-4 Bände davon, die schon da waren.
Der Barth?
Ja, Karl Barth, danke. Der Karl Barth. Ja, nicht, eben, nicht, seine Dogmatik ist tatsächlich so. Ne? Und dann eben die Leute, die dann sagten, ja, wo bleibt denn der nächste Band? Ne? Wirklich gucken muss. Also, das kann es nicht sein. Also, wer Blitz sein will, muss lange Wolke sein. Das lange Schweigen müsst ihr lernen. Und niemand soll euch in den Grund sehen, aber nicht, weil euer Wasser trübe ist und euer Antlitz verschlossen, sondern weil euer Grund zu tief ist. Nicht? Das ist etwas pathetisch, aber sei es drum. An einer anderen Stelle sagte er, dass gerade wenn das Wasser so klar ist, der tiefe Grund so nahe wirkt. Ist ja auch so, nicht? Wenn man in so einem klaren Wasser guckt, dann unterschätzt man die Wasserhöhe durch die Klarheit, die dann da ist. Also das müsste da hineingehören. Und tatsächlich geht es eben nicht mit einem halben Wollen, sondern die Entschlossenheit gehört schon hin. Und die ist tatsächlich schwieriger für viele Menschen, als man glaubt. In der klassischen Tugendlehre wird das schon bei der Klugheit behandelt mit. Ich muss einerseits genügend lange denken, das Für und Wider, alles durchdenken, aber muss dann auch beherzt durchführen. Und es gibt eben Leute, die bleiben da so beim Denken und kommen nicht zum Durchführen. Deswegen meine ich ja eben, dass der Plato nicht so ganz recht hat, dass die Philosophen nicht die richtigen Könige sind. Weil das eher Leute sind, die immer noch mal denken und so und noch mal was dazu, sondern die sind gut als Begleiter, als Berater. Aber der König selber muss entscheiden können. Rasch. Und nicht ewig da immer noch mal überlegen, einerseits und andererseits oder so. Das ist eine eigene Begabung. Donum regiminis. Und nachdem es schon die ganze Zeit so heiter zugeht, ist der nächste Satz ja auch noch mal so einer. Nicht? Wenn mir die Leiter fehlt, so steige ich auf meinen eigenen Kopf. Das hat ihm so gefallen, wie ihm das so einfiel. Nicht? Und das ist ja der Gedanke eben. Man muss eigentlich wie komme ich über mich hinaus eigentlich nur auf so einem Weg. Nicht? Nur, wie macht man das? Erstmal ist ein schönes Bild. Nicht? Wie soll das gehen? Natürlich kann ich das so wenig, wie ich mich mit einem eigenen Schopf aus dem Wasser ziehen kann.
Abwechslung könnte es ja vom Lernen her
Ja.
Dass man nicht
so ist es.
Eben, sondern ja. Oben auch nochmal.
Genau so. Naja, das wäre es schon.
Ich habe jetzt eher vermutet, der blickt jetzt auf das Phänomen des Übermuts. Ich steige mir auf den Kopf. Na,
ja.
Wenn die Leiter fehlt, ist dann. Oder wie der Volksmund sagt, wenn es die Leiter zu Grunde ist, dann geht er
aufs Eis. Ja, dann geht er aufs Eis. Das ist die negative Form, nicht? Ach so.
So quasi jetzt mit beiden Beinen fest in der Luft. Oder meint er vielleicht experimentieren?
Nee, er meint schon, dass er eben das, so meint er, dieses Experimentieren, dass ich eben so wie bei Brainstorming, oder heute gibt es ja so die Leute, die Kreativitätsanreger, die einfach von einem verlangen, jetzt da was Neues zu machen. Und die Frage ist, was fällt einem ein? Wenn da eben so eine große Wand voller Kreise ist, und was macht man jetzt? Wie malt man also jetzt die Kreise voll schnell oder so ähnlich? Und was gibt es jetzt hier für ausgefallene Dinge? So wie ausgefallen wäre, dass man nicht bloß den eigenen Kreis ausmalt, sondern auf einmal gleich mehrere Kreise zum Beispiel verbindet. Zum Beispiel sagt, dann nehme ich gleich 3 Kreise für eine Ampel oder so etwas. Oder für was anderes, nicht? Also das wäre dann schon ein Schritt an Kreativität dazu. Oder so
ähnlich. Etwas in der chinesischen Artistik gibt es ja immer das.
Ja.
Da stehen ja 2, 3 auf dem. Und diese Verlängerung scheint ja jetzt bei ganz naivem Blick den Menschen auch zu gefallen.
Ja.
Weil
ja.
Der muss sich ja zum Menschen, der noch doppelt über ihm ist, beziehen. Weil sonst kann er
sonst geht es nicht.
Er hat einen ganz starken Kontakt und der oben spürt auch den Kontakt nach unten.
Ja.
Also es ist dieses, was man.
Ja.
Also sich selbst übersteigen.
Genau so, ja.
Aber jetzt über den anderen Menschen. Mhm.
Ja, ja, ja.
Und also, die Erde wird sogar noch wichtiger, weil
so ist es. Ja. Ja, eben. Ja, das machen uns ja die Bäume vor, nicht? Dass die in der Erde nochmal genauso aussehen mit der Krone oben. Und deswegen ist ja die Frage, wie malen Leute Bäume, nicht? Wenn man die so malen lässt, wissen die das mit? Malt man bloß einen Stamm und dann da oben was? Oder malt man mit, dass das eigentlich nur geht, dass unten das nochmal genauso aussieht?
Ja, da hat man ja diese ganzen Tests gemacht. Also so eben. Ist jetzt, glaube ich, nicht mehr.
Macht man nicht mehr, aber auch Zeit lang. So ist es, ne?
Das ist sehr bekannt, aber psychotherapeutischen Malen, im Gehirn malen, da konnte man sofort sagen, Mensch, da ist ja keine Wurzel da. Ja.
Ja.
Wenn man nicht schnell, dann zeigt sich eben nur, was gerade da ist. Ja.
Ja, ja.
Aber nicht sehr oft nicht in die Krone oder nicht in Platz.
So ist es. So ist es.
Oder dazwischen auch.
Ja, das ist ja auch nochmal wichtig, der Stamm, genau. Ja, also das steckt also jedenfalls damit drin, in der ganzen Heiterkeit, also dieses Blattes hier, das ist tatsächlich eigentümlich, wie das hier geht. Und dann fährt er fort, jetzt kommt ja so ein langer Passus der Kulturkritik, alles redet, alles wird zerredet, wir reden ja hier auch, und was heute noch zu hart für den Zahn der Zeit scheint, wird morgen schon zerschabt und zerschunden aus 100 Mäulern hängen. Nicht? Das ist so eine Art, weil wir hatten ja mit dem Schweigen und dem Blitz da angefangen, dass er das jetzt hier aufnimmt, alles redet und alles wird überhört. Man mag seine Weisheit mit Glocken einläuten, die Krämer auf dem Markte werden sie mit Pfennigen überklingeln. Nicht? Dass also die Dinge wieder dann verschwinden und untergehen. Das ist das Problem dabei. Fällt mir ein, das ist ja so ein Punkt, den Robert Spemann immer an der Liturgiereform in der katholischen Kirche bemängelt, dass früher dort der Gottesdienst damit losging mit dem Sündenbekenntnis des Zelebranten. Und dann folgt also die Antwort der Messdiener, jetzt betet so das ganze Volk, also das Konfitur, und sagt dann am Schluss, also ich bitte nun die Brüder und Schwestern für mich zu beten, bei Gott, vom Herrn, aber die haben ja gar keine Zeit zuzuhören, weil die ja selber dasselbe gerade beten. Nicht? Und sagt, das stimmt doch nicht, das müsste man eigentlich wieder in der alten Form einführen, dass zunächst mal also der Zelebrant da seine Schuld bekennt und dann kann man am Schluss antworten mit einer Bitte für ihn, so wie man das früher als Messdiener dann getan hat, weil der Priester stand eben vom Altar und hat erstmal das Konfitior gebetet. Und dann haben die Messdiener erstmal gesagt, der Herr möge dir verzeihen oder so ähnlich. Und dass dann das Volk betet oder beim Kyrie dann, dass das dann wieder geht. Während jetzt hat man das so merkwürdig in ein Zugleich gezogen. Das fiel mir dann ein, wie ich diesen Text jetzt hier las oder so. Das ist hier so eine Art von Wegreden der eigentlichen Wechselrede dabei rauskommen, weil die alle zur gleichen Zeit reden. Und dann kann man ja nicht auf den anderen hören. Aber sie werden angeredet. Also dieses Confiteor sagt ja nicht, also ich bete jetzt zu Gott, sondern es wird ja gesagt, ich bekenne hier euch Brüdern und Schwestern, nicht, dass ich Gutes unterlassen und Böses getan habe. Also es wird zum anderen geredet, aber der andere hat gar keine Zeit zuzuhören, weil er dasselbe sagt. Und das haben diese Liturgiker in der Trier überhaupt nicht gemerkt, was das eigentlich für ein Unfug ist in der Anlage. Das ist also nicht die Vergebungsbitte an Gott, sondern es ist das Bekenntnis der Schuld an den Bruder, der aber zur selben Zeit auch bekennt.
Und Frage dazu, wie viel muss man verdrängt haben, dass man gar nicht draufkommt, erstmal, was man Böses getan hat? Ich meine...
Ja, ja.
Weil da scheint mir vielleicht das Haupt, ich muss ja auch, wenn ich das bekenne, muss ich ja das sehen.
So, soll man sehen, ja.
Sonst bin ja. Ich ja.
So ist es. Ja, neu ist da, das ist ja auch nochmal des Bedenkens wert, dass im Deutschen das Gute unterlassen erst seit der Neufassung der Texte hineingekommen ist. Vorher hieß das nur, dass ich Böses getan habe. Die Franzosen hatten immer schon et par omission drin in ihrem Confiteor, also durch Unterlassung. Aber im Deutschen hat das gefehlt und ist tatsächlich erst bei der Reform der Texte reingekommen, dass ich Gutes unterlassen und Böses getan habe. Das hat es vorher nicht gegeben, in meiner Kindheit war das nicht da.
Also es wäre der einfachste Zugang, dass einer merkt, oder ich merke,
ja.
Oh, ich habe das unterlassen.
Ja, so ist es, ja.
Das ist der einfachste Zugang.
Ja.
Und da könnte man ja schnell was finden.
Wenn man sagt sich das einfach vor und das war es dann. Dann wäre uns dann
keine
Zeit mehr.
Ja, ja. Nicht? Das ist also schon schwierig. Also das würde hingehören, also hier, wie ist das, wenn alle bloß reden und deswegen keiner zuhört? So wie man gesagt hat, alle schreiben und niemand liest mehr, nicht? Das geht dann auch nicht. Alles redet, niemand will zuhören, alle Wasser rauschen zum Meere, jeder Bach hört nur sein eigenes Rauschen. Also dieser Punkt, der da hineingehört. Alles redet, niemand will verstehen. Alles redet, alles richtet zurecht, Unrecht wird verfolgt, gut verfolgt, aber schlecht erwischt. Also es wird nicht richtig damit umgegangen. Dass das hier geschieht. Und deswegen betonte er dann, also das sind ja alles so Texte, die er so gedacht hat, und vielleicht für den Zarathustra wieder, ne? Alles redet, nichts gerät, alles gackert, niemand will Eier legen, oh meine Brüder, dass ihr nicht Stille von mir lernt und Einsamkeit. Schon bezeichnet, dass er den Text dann doch weggelassen hat, weil er ein bisschen hier so selbstverliebt und Verdoppelungen sind, da ist nicht allzu viel drin, aber man kann ja drüber nachdenken. Nicht? Alles redet, niemand weiß zu sagen, alles läuft, niemand lernt mehr gehen und dann natürlich reden und singen. Das wäre natürlich eine Möglichkeit, das zu übernehmen. Ja, und tatsächlich die Form der Einsamkeit, der Stille. Also eigentlich kreist es um diese Sache mit dem Wolke und Blitz, die da in einem da ist. Dass das hingehören muss. Und von dort her, das so sieht, braucht das Leben tatsächlich Mut. Dass das jetzt nötig wird. Eine gute Handvoll Mut zum Leben. Und das ist, weil er einen Schlüssel zum Nichts hat. Darüber kann man jetzt nachdenken, was damit gemeint ist. Nicht? Ich würde meinen, im ersten Schritt ist es einfach eine Erinnerung an die Stoa, die das ja ausdrücklich sagt, die Möglichkeit zum Suizid gibt innere Freiheit. Das ist ja der Gedanke, der dorthin gehört. Plato macht da nicht mit, Aristoteles macht nicht mit. So ist es. Da taucht es dann wieder auf. Und die bei den Kirchenvätern gibt es das zum Teil ja auch noch, dass da eben das eine Möglichkeit ist, noch das Stoische, und das hört dann endgültig auf. Also Augustinus spricht es ganz zentral an und sitzt wieder bei knüpft bei Platon an, dass er sagt, da gibt es keinen Ausweg ins Nichts, das darf nicht sein. Aber da ist jetzt die Frage, wo kommt das her? Nicht? Dass ich eine gute Handvoll Mut zum Nichts habe, das macht, ich weiß, das alles nichts und jetzt geht es erstmal nicht weiter. Nicht? Was kann man jetzt hier denken? Was ist jetzt gemeint mit dem Nichts an der Stelle? Das kann ja jeder von uns sich dort irgendetwas denken. Da es hier um die Heiterkeit und die Gelöstheit geht, kann nicht gemeint sein, dass flache Schläge überhaupt gar nichts mehr, bitte.
Könnte man das vielleicht so verstehen, also Mut zum Leben als Werdende, also als etwas, was wird und wird, ist dann Selbstzerstörung, wer das versteht zum Beispiel. Halt dieser Mut zu Selbstzerstörung, zu diesem Leben, zu diesem Werden.
Eben, das gehört, weil ja, wir können ja vielleicht so die Brücke dazwischen einschieben, auch, und dass man sagen, Leben heißt Zeit und Zeit heißt Vergehen. Das Bild, was Augustinus dafür benutzt, ist, ich kann nur reden, wenn ich nicht an der ersten Silbe hängen bleibe, sondern ich muss also mich lösen von der ersten Silbe und muss zur zweiten Silbe kommen und von dort zur dritten Silbe. Das heißt, wir können nur reden, wenn wir die Wörter auch wieder verlassen. Also dieses Weggehen, was da hineingehört, sodass also der Tod ja nicht bloß etwas ist, was am Ende steht, sondern das Vergehen gehört zu jedem Augenblick dazu. Wenn dieser Augenblick eben nicht vergeht, dann steht er, und wenn er steht, lebt er nicht. Und jetzt ist eben die Frage, was mache ich jetzt, wenn ich jetzt von Selbstzerstörung rede? Und da kann das ja so weit gehen, wo ich eben das nicht akzeptieren würde, eben von diesem Gedanken her. Wir hatten es schon mal in einem anderen Zusammenhang. Das ist auch der eigentliche Besitz zeigt sich im Zerstören. Das, was mir wirklich gehört, weil wenn ich es eben nicht zerstöre, dann bin ich in gewisser Weise auch im Dienst dieser Dinge. Ich muss ja also abstauben oder konservieren und pflegen und hüten und alles das, was hineingehört. Während ich absoluten Besitz dadurch zeigen kann, dass ich es zerstöre. Und wir hatten das damals im Zusammenhang, dass Benjamin das ja für den Sammler auch sagt. Der Sammler reißt die Dinge aus ihrem Zusammenhang heraus und aus ihrem Leben und steckt sie in seine Sammlung und spießt sie auf, also wenn es zum Beispiel Schmetterlinge sind, nicht? Sogar aufgespießt nochmal, sodass er sagt, Sammeln ist eine Form von Zerstören, während klassischerweise man ja gesagt hat, Besitz ist eine Aufgabe. Und das haben wir sogar im Grundgesetz drinstehen, die Sozialverpflichtung des Eigentums. Also ich kann nicht einfach sagen, das gehört mir und kann es deswegen einfach so kaputt machen. Was manche Leute auch von sich selber sagen, es ist ja meine Sache, ob ich mich jetzt kaputt mache an Drogen oder nicht. Ich gehöre mir. Und sagen kann, nein, so einfach ist das nicht. Du gehörst nicht einfach bloß dir und kannst deswegen hier nicht Besitz so entwerfen, dass du sagst, du erfüllst es dadurch, dass du es zerstörst. Das wäre also die negative Form, die ich nicht mitmachen würde, die manchmal beim Nietzsche auch auftaucht. Und jetzt könnte man gucken, was wäre also die positive Form? Eben, dass es tatsächlich um ein Einordnen ins Ganze gehört, um das sich begrenzen und um dass Vollendung eben heißt, dass auch was zu Ende geht, also dass es Vollendung nur gibt, wenn ich ins Ende einwillige. Dass es anders ja nicht zu haben ist, dass man das mitsehen würde. Und dann wissen wir ja, dass das eine der schwierigsten Dinge für die Künstler ist. Das eine ist schon schwer genug, überhaupt anzufangen, also wenn man da vor der weißen Leinwand oder vor dem weißen Papier steht. Aber noch schwieriger ist, an der richtigen Stelle aufzuhören. Und nicht da es kaputt zu machen, dass man da zu viel tut oder so. Und dann wäre das auch nochmal wieder ein Nichts, also das ich brauche, und wäre ein anderes Wort für Kontur oder so. Dass ich das Gestalt haben muss. Und so, so ist es. Ja, so wie der Heiners macht, nicht? Also das ist ein Weg, damit umzugehen. Eben, und da kann man sich fragen, wie ist das?
Wobei, nochmal die Frage wäre für mich, ob, wenn ich jetzt so vom Nichts spreche, ob nichts da als Zerstörung gemeint ist. Weil da gibt es ja nochmal ein Nichts, das eben, weil vorher kommt ja diese ganze Schädliches Getriebe,
ja,
mit alles Gerede, also diese ganze Ding davor, ja.
Ja.
Ist ja alles, dass man eben, dass keine Stille ist, dass keine Einsamkeit ist, wenn so die Welt.
So ist es.
Jetzt hat dadurch natürlich in der Einsamkeit ist ja auch sehr viel mehr nichts, als bis es dann lebendig ist, als jetzt im Getriebe.
So ist es. Also das
wird, kann da nicht unter Umständen gar nicht so selbstmörderisch sein.
Das meine ich eben.
Die Zerstörung ist ja auch noch nicht nichts.
So ist es.
Die
so
Zerstörung ist
es. Ja, ja. Nichts. So ist es. Also deswegen sage ich eben, ich will auch hier für positives Nichts reden, obwohl er es manchmal also anders tut. Und das, deswegen, ich rede nicht, also ich widerspreche Ihnen nicht, sondern ich sage nur, man muss an diesem Gedanken mit dieser, bis hin zu der Selbstaufgabe oder Hingabe oder so ähnlich, wenn ich das so formuliere, statt Selbstzerstörung, kriegt es eine andere Qualität. Dass das da mit hineingehört.
Zum Beispiel modern. Eine Bewegung tun wie nichts.
Mhm.
Ja. Da ist das Nichts mit drin, aber es ist ja, die beste Bewegung, die überhaupt gelingen kann im Leben.
Das schon
Also jetzt künstlerisch betrachtet.
So meine ich. Ja, nee, künstlerisch. Genauso meine ich.
Also da liegt ein Stein auf der Straße, der stört, da kann niemand, oder ein Ast, da kann ich mich abwenden, weil das würde mich ja von mir abbringen.
Ja, ja.
Zur Seite, aber wie nichts, ich mache jetzt auch nichts draus.
Mhm. So ist es. Ja, und ein Künstler macht was draus, je nachdem. Das ist es. Also, was ich will, Mut machen zum kleinen Schlüssel für die Missratenen. Also er ist wieder bei diesem Punkt des Verlorengehens, des zu brechen. Wir haben vorhin von der Palliativmedizin gesprochen. Nicht? Wie gehe ich damit nochmal um, dass es nicht unbedingt ein Erfolg sein, nicht bloß Erfolge sein müssen oder gelingen, sondern dass gerade nochmal das Misslingen und das Scheitern etwas bedeutet, dass das möglich wird. Und dann sagt ihr, Mut den wenigen, ihren Willen gegen die viel zu vielen durchzusetzen. Und dann wieder über den Menschen zu kommen. Das ist ja sein Gedanke. Nicht? Immer wieder der Mensch übersteigt den Menschen. Und das steht bei Pascal schon. Nicht? Dass der Mensch den Menschen unendlich übersteigt. Höheres zu dichten und zu schaffen, als der Mensch bisher war, völlig ohne Verantwortung in das Sein hinauszufahren, die Seligkeit zu lehren, welche sagt, ich will das noch einmal um dieses Augenblicks willen. Das ist ja seine Geschichte mit der ewigen Wiederkehr des Gleichen.
Das scheint so eine frühe Stelle zu sein, der ewigen Wiederkehr.
So ist es. Nicht? Das ist, wir sind im Frühjahr 83.
Ja.
Jetzt hin, mit diesen Texten. Ja, ja.
Fröhlich Ende,
fröhlicher. Ja. Also der überwundene Mensch selber, der war der Vater des Übermenschen. Jetzt kommt diese andere Seite nochmal. Also gerade durch die Selbstüberwindung werde ich der Ahn. Und jetzt kommt es darauf an, wie denke ich die Ahnen, wie denke ich zum Beispiel also unsere Ureltern, wo man dann eben was zu lesen kann, mit diesen Vorstellungen, was waren die eigentlich? Ich habe also einen Kommentar von Lewis gelesen zu dem Paradise Lost, wo er eben vor allen Dingen betont, dass eben bei Paradise Lost da vom, wie heißt er? Danke. Wie bitte?
Milton.
Der Milton, ja eben. Danke, dass da Adam erwachsen und also hochgescheit ist. Und wo er sagt, wie er das so las, kam, wurde ihm selber bewusst, wie stark er selber auch bestimmt war durch dieses evolutionäre Reden, dass man sagt, das sind doch irgendwie so primitive Halbmenschen damals, während der Milton den wirklich in aller Größe und Herrlichkeit darstellt, den Adam vor dem Fall und reden lässt, so in dem, was er hier tut und entwickelt. Sodass also tatsächlich die Ahnen nicht irgendwie was Primitives sind, sondern wie das eben in früheren Kulturen ja auch war, zu sagen, nein, die Ahnen sind die Großen, das sind eigentlich sowas wie Götter. Eben, nicht? Und Gott, während wir uns inzwischen angewöhnt haben, dass wir die Größeren sind oder weitergekommen sind. Das ist ja genau dieser Umschlag in der Neuzeit dann gewesen, die Querelle Ancien et Modern, zu sagen, nicht der Homer ist was Großes, sondern das ist ja bloß der primitive Anfang, wir machen es jetzt. Oder so. Genau dieser Umschlag. Und so hier, also das
da. Da muss ich sagen, ein Mann, also ein Freund von mir, der immer Homer zu Hause gelesen ja. hat und diese Wellenbewegung wirklich ihn erfasst, also ja. das hat ihn erfasst, das war für den so groß, wie wir heute nicht sind.
So ist es.
Also,
und genauso, und so finde ich es auch.
Das sind wir so weit entfernt,
ja.
dass das fast unbegreiflich
ist. So ist es.
Also ist das eine ja. sehr erschütternd und das andere ist eben
ja.
eine Banalität mhm. des Modernen.
So ist es. Nee, so kommt es mir auch vor. Ja. Und ich meine, dass eben dieser Gedanke hier wieder anknüpft, dass er sagt, einerseits ist der Mensch also überwunden und wenig, und er sagte, so wie also der Affe für den Menschen eine Scham ist, überwunden, so also jetzt dann der Mensch für den Übermenschen, so Sätze gibt es ja beim Nietzsche. Und da finde ich toll, dass jetzt hier eben ein anderer Satz steht. Er sagt, dieser auf den ersten Blick überwundene Mensch ist in Wirklichkeit der Vater des Übermenschen und Vater hier noch so mit der alten Bedeutung aufgeladen, also der Größere, der Ahn. Tatsächlich, dass er auch hier diesen Gedanken bei sich selber einzeichnet. Also sehr, einer sagt, wir müssen überwunden werden und weg, sagt er andererseits, derjenige, der sich da überwindet oder über sich hinauszeugt oder wie immer man das formulieren will, ist zugleich unter einer bestimmten Rücksicht der Größere. Nicht, dass das hier mit anklingt. Er sagt ja, er muss überwunden werden. Hier geht es auch weiter. Also lehre ich und werde nicht müde. Der Mensch ist etwas, das überwunden werden muss. Aber das Tolle ist, dass er eben, wenn er überwunden wird, er wirklich der Vater des Übermenschen ist und man das auch nochmal gegen den Strich lesen kann. Eben so wie eben der eben alles andere als überwundene Homer.
Ne? Naja, genau das. Das könnte man ja durch das, was er gelernt hat, der Nietzsche,
ja.
der gemerkt hat, da ist noch eine Einheit,
so ist
die
es.
Wir ja gar nicht erreichen.
Die nicht mehr haben.
Auch in der Philosophie.
Ja. Deswegen knüpft er so bei den Vorsokratikern an. Nicht? Das macht er nach Heidegger, nimmt wird es hier wieder aufnehmen, aber bis dorthin war das ja erstmal nicht in derselben Weise da. Gut, bei Hölderlin war es schon da und Hölderlin war ja schon also der ein Lieblingsautor des ganz jungen Nietzsche. In seinem Lesekreis mit seinen Freunden haben die schon also Hölderlin gelesen, die Sachen. Also, das lange Schweigen müsst ihr lernen. Heißt es dann auf der nächsten Seite, dass das dort hineinkommt. Und nicht das sind die besten Schweiger, die ihr Antlitz verschleiern und ihr Wasser trüben, dass man nicht den durchschaue, sondern die hellen, die wackeren, die durchsichtigen sind die besten Schweiger, deren Grund so tief ist, dass er auch durch das hellste Wasser nicht verraten wird. An ihnen nämlich verrät sich das Schweigen nicht als Schweigen. Nicht? Das ist der nächste Gedanke nochmal. Sondern das steckt dann in der Heiterkeit und in der Lockerheit steckt das dann drin nochmal. Dass so etwas möglich wäre, denn solange man so schweigt, dass alle merken, dass man schweigt, das ist natürlich dann schon eben nicht mehr richtig. Sondern es muss so sein, dass man das entdecken muss, die Aufmerksamen müssen das entdecken. Dass das da ist, auch in den vielen Worten, die da vielleicht gemacht werden. Und auf jeden Fall ist es eben, was er dann ja im Nächsten sagt, es geht eben nicht um Zwecke. Das ist genau der Punkt. Denn zu Zweck gehört das Wort Mittel. Mittel und Zwecke. Sinn ist was anderes. Und er sagt, der Zweck ist, der jedes Ding und Tun entheiligt. Denn was ist Heiligkeit, wenn sie nicht im Herzen und Gewissen des Dings und des Tuns sitzt? Das heißt, es muss immer also selber gewollt sein. Ernst gemeint, Mittel ist etwas, was ich nicht selber will, sondern was ich nur will im Hinblick auf etwas anderes. Und das ist Mittel. Nicht selbst gewollt, sondern gewollt als Weg zu etwas. Und da finde ich das schon, also dieses Verhängnis, dass eben, wenn heute gesagt wird, man ist nur etwas, wenn man zu was taugt oder so, also wenn man ein Mittel ist. Während es eben sein müsste, dass man nicht um etwas anderes willen, sondern eben um seiner selbst willen gewollt wäre. Und das ist das, was die Tradition sagt, dass das bei der Schöpfung, jedenfalls der Geistgeschöpfe, geschieht. Dass die nicht für was anderes da sind, sondern um ihrer selbst willen. Das traut sich ein Mensch kaum noch zu sagen, weil er sagt, ich muss mein Dasein rechtfertigen. Und das können wir ja eben nicht. Wo der Blumenberg gesagt hat, wir rechtfertigen unser Dasein dadurch, dass wir Kultur schaffen. Und dann sagen wir, was ist mit den Menschen, die keine Kultur schaffen können? Schwerstbehinderte? Da sieht man, wie so eine Humanität im Nu unbemerkt in Inhumanität umschlägt. Das kann nicht sein, dass unser Dasein dadurch gerechtfertigt ist, dass wir was leisten oder was tun. Sondern, dass wir erstmal da sind, unseretwegen. Dass das gut geheißen ist oder sei. Dass das hier erstmal hingehört. Und das drückt sich eben aus in dem, wenn er hier sagt, gegen diese steifen Weisen von ihnen erlösen, die Seele, der alles Spiel wird. Haben wir wieder den Begriff. Spiel heißt ja zweckfrei, sinnvoll. Man kann im Spiel Zwecke haben, aber das Spiel selber kann eigentlich keine Zwecke haben, obwohl man es verzwecken kann. Man kann ja Spieltherapie machen. Aber eigentlich ist er selbst eben frei davon. Und das sagt dann Guardini ja in diesem frühen Buch und im Kapitel über die Liturgie. Und er sagt, es geschieht einfach eine Bewegung, die keinen Sinn hat. Und das macht er fest an der Ezechiel-Vision mit dem göttlichen Thronwagen, der hinaufgeht und heruntergeht und nach rechts und nach links von den vier Wesen mit den vier Gesichtern da getragen, wo er sagt, das ist völlig, also ohne Zweck, aber tief sinnvoll. Und das, was da geschieht, seien dann auch nochmal so die Choreografie von einem bischöflichen Amt oder so etwas. Wo in dem Sinn auch, also solche Bewegungen eben geschehen, rauf, runter, rechts, links, was soll es eigentlich? Die Bewegung als solche. Und so das Leben nehmen oder leben, das wäre es. Das wäre es, das Spiel bleibt. Und nochmal, das Spiel kommt, wie hatten wir das gehabt da auf der vorletzten Seite, das kommt nach dem Ernst. Ich muss erst wirklich den Ernst gelernt haben, um dann auf diese Dimension des Spiels zu kommen. Und dann würde es also zugleich ernst und locker, und deswegen kann ja ein Spiel kaputt gemacht werden, wenn man es nur spielerisch macht. Muss das Spiel selber ernst nehmen. Muss das lernen oder so. Deswegen gibt es ein Büchlein, das heißt Spiel ernst. Ne? Dass der Ernst des Spiels selber hingehört. Ja, das wär's für heute. Vielen Dank. Und dann sehen wir uns wieder am Samstag nach Pfingsten, wenn Sie da sind oder nicht irgendwo im Urlaub. Ja, eben, nicht? Ja, eben. Das ist, so ist das immer mit diesen Zeiten, das ist klar. Aber grundsätzlich dann, und dann gibt es ja noch einmal wieder, 14 Tage später nochmal, und dann ist schon wieder der Sommer rum. Man glaubt es kaum.
So, noch schnell mein Gerät.
Ja.